ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय उद्धवे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशून्यवादिने पश्चाद्यदेशधारिणे मञ्च कल्पद्रव्यश्च कृपासिन्धुर्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णकरुणसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकञ्च राधाकञ्च सप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी वृषभानुसृते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत शिव सनि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
haben wir keinen Ventilator?
Wenn wir die Tür aufmachen, dann wird es aber ein bisschen
laut. Dann wird es laut. Okay. Anyway, you told me and so. No, it's not for others. No, for me. Anyway, Shamba. Yes.
I don't mind.
No.
It's
okay. So, erstmal sage ich, ich freue mich wieder in Berlin zu sein. Nach 4 Jahren. Ja. Das letzte Mal im Sommer 2014. Wir werden vorstellen, wir sind in Indien. Gut. Wir werden aus der Bhagavad Gita lesen. Haben wir welche hier zum ersten Mal? First time here, good. Welcome. Herzlich willkommen. Deutsch, Englisch, American, French. English.
English und Deutsch.
English and Deutsch. Okay. Good. Mir ist gesagt worden, wir lesen aus dem zweiten Kapitel, Vers Nummer 12. Stimmt das?
Ja.
Stimmt's. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wie sie ist, Srila Prabhupada's Übersetzung und Erläuterungen. Zweites Kapitel, Vers 12. Krishna spricht zu Arjuna. Und zwar in Sanskrit heißt es so, wir können wiederholen. Na tvevaham jatunasam. Na tvevaham jatunasam.
Na tvam
ne me janadipa.
Na tvam ne me janadipa.
tvam neme janadipa.
Natvam neme janadipa.
Nachaiva navalishyama.
Nachaiva navalishyama.
Nachaiva navalishyama.
Nachaiva navalishyama.
Sarve bayam ataparam.
Sarve bayam ataparam.
Sarve bayam ataparam.
Sarve bayam ataparam.
Natvevaham jadunasam.
Natvevaham jadunasam.
Natvam neme janadipa.
Natvam neme janadipa.
Nachaiva navavishyama.
Nachaiva navavishyama.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Okay. Is this tradition here? Das mehrere wiederholen? Nein. Okay. Dann mache ich gleich. Was bedeutet das alles? Niemals.
Niemals.
Tu. Aber. Eva.
Eva.
Gewiss.
Gewiss.
Aham.
Aham.
Ich.
Ich.
Jatu.
Jatu.
Zu irgendeiner Zeit.
Zu irgendeiner Zeit.
Na.
Nicht.
Asam.
Asam.
Existierte.
Existierte.
Na.
Nicht.
Tvam.
Tvam.
Du.
Na.
Nicht. Ime.
Ime.
All diese.
Jana Adipa.
Könige.
Könige.
Na.
Niemals.
Cha.
Cha.
Auch.
Eva.
Eva. Gewiss.
Gewiss.
Na.
Nicht.
Vavishyamaha.
Vavishyamaha.
Werden existieren.
Sarve vayam.
Wir alle.
Ataparam.
Hiernach.
Übersetzung.
Niemals gab es eine Zeit, als ich oder du oder all diese Könige nicht existierten. Und ebenso wird niemals in der Zukunft einer von uns aufhören zu sein. Srila Prabhupada gibt eine längere Erläuterung dazu. Lass uns sehen, wie weit wir kommen. Lass uns sehen, ob ich noch Deutsch sprechen kann. Amerikanisch-Deutsch ist das. Erläuterung von Srila Prabhupada. In den Veden, in der Katha Upanishad, wie auch in der Shvetashvata Upanishad, heißt es, dass die höchste Persönlichkeit Gottes der Erhalter unzähliger Lebewesen ist und sie versorgt, je nach ihren unterschiedlichen Lebensumständen, die aus individueller Tätigkeit und der Reaktion auf diese Tätigkeit resultieren. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, befindet sich durch seine vollständigen Teilerweiterungen im Herzen eines jeden Lebewesens. Nur heilige Menschen, die den gleichen höchsten Herrn sowohl innerhalb als auch außerhalb aller Dinge wahrnehmen können, sind imstande, wahrhaft vollkommenen und ewigen Frieden zu erlangen. Wer würde gern vollkommen und ewigen Frieden erlangen? Manche sind nicht so überzeugt. Okay. Und so heißt es in Katha Upanishad, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, Eko Bahunam, Yo Vidadati Kaman. Tam atmas tam ye anu pasyanti diras te sham shanti shashvati netare sham. Die gleiche vedische Wahrheit, die Arjuna verkündet, wird allen Menschen auf der Welt verkündet, die sich als sehr gelehrt hinstellen, aber in Wirklichkeit nur über dürftiges Wissen verfügen. Der Herr sagt eindeutig, dass er selbst, Arjuna und all die auf dem Schlachtfeld versammelten Könige ewig individuelle Wesen sind und dass er ewig der Erhalter der individuellen Lebewesen ist, sowohl in ihrem bedingten als auch in ihrem befreiten Zustand. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist die höchste individuelle Person und Arjuna, der ewige Gefährte des Herrn, und all die dort versammelten Könige sind ebenfalls individuelle, ewige Personen. Es ist nicht so, dass sie in der Vergangenheit nicht als Individuen existiert haben. Und es ist nicht so, dass sie nicht ewige Individuen bleiben werden. Ihre Individualität existierte in der Vergangenheit und ihre Individualität wird in der Zukunft ohne Unterbrechung weiter bestehen. Deshalb besteht für niemanden Grund zu klagen. Gute Nachricht. Und für Arjuna auch. Die Erläuterung geht weiter, aber zunächst einmal vielleicht ein bisschen hierzu zu sagen. Zunächst einmal über die, über den Zusammenhang mit wie die meisten von euch wissen. Arjuna ist ein Krieger, der steht direkt in ein Schlachtfeld vor einem großen Schlacht, der in Mahabharata beschrieben wird. Vor diesem Schlacht bittet er Arjuna, bittet er Krishna, ihm den Schlachtfeld zu zeigen, dass er die ganzen Heeren sehen kann. Und wenn er der Gegenseite betrachtet, fällt er auseinander, obwohl er ein ganz berühmter Krieger ist, kann er nicht mehr seinen Bogen halten und so bricht er zusammen. Es ist eine sehr emotionelle Zeit, wird im ersten Kapitel beschrieben. Und er sagt, Krishna, zunächst einmal sagt er, also das ist wirklich nichts für mich. Nicht aus Angst, also nicht aus Furcht. Es ging darum, dass er nicht seine Gegner töten wollte, und zwar deswegen, weil sie waren seine eigenen Familienmitglieder, seine eigenen Cousin, da waren viele Verwandten. Und aber in tieferen Sinn überlegt er, wozu überhaupt solch ein Schlag zu haben. Es geht um dieses Land. Wir streiten, das ist die ganze Geschichte des Mahabharata. Wir streiten über ein Stück Land. Und wir wollen einander darüber töten. Wozu? Selbst wenn ich selbst wenn ich Sieger bin und ein Königreich bekomme, noch größer als die der Hauptgötter. Was nutzt es, wenn ich all diese meine eigenen Verwandte verliere? Und da gibt es mehrere Argumente, sehr eigentlich überzeugende Argumente, könnte man sagen. Am Ende des ersten Kapitels denkt man, stimmt, Arjuna hat recht. Aber Anfang des zweiten Kapitels sagt der Krishna, ich möchte jetzt von dir hören, was ist. Bitte gib mir Unterricht. Ich werde jetzt ein Student, ein Schüler. Du sollst mein Guru werden, mein spiritueller Meister. Gib mir eindeutig klare Anweisung, was ich tun soll. Und er sagt, Karpanya Dosho Upahata Svabhava. Ich bin verwirrt durch Karpanya Dosha. Dosha heißt Fehler. Karpanya kommt von Kripana eigentlich. Ich bin selfish. Und ich denke in kleinen Rahmen. Wie sagt man auf Deutsch? Kleinkariert. Selbstzentriert, ja. Ich merke, irgendwas stimmt nicht mit meiner Weltsicht. Und so fängt Krishna an, seine Anweisung zu geben. Zunächst einmal sagt er, du klagst für das, was nicht das Klagen wert ist. Wie heißt es auf richtigen Deutsch? Und Nachkommen Bartes, du sprach. No. Wo bin ich hier? Ja, 11, okay. Ja. Während du gelehrte Worte sprichst, betrauerst du, was des Kummers nicht wert ist. Die Weisen beklagen weder die Lebenden noch die Toten. Was? Was soll das bedeuten? Und so werden die nächsten einige Verse dieses ein Vers, Nummer 11, erläutern. Hier sind eine etwa weitere Erklärung dazu. Und man kann sehen, Krishna hat zwei Punkte hier. Einmal ist ein Punkt in Bezug auf Gefühle. Weil Arjuna ist sehr besorgt, dass wenn diese Menschen getötet werden, dann wird er sehr intensiv klagen. Und Krishna sagt, es wird kein Grund zu klagen. Ja, wieso nicht? So, das ist ein Punkt. Es gibt keinen Grund zu klagen. Du brauchst nicht klagen. Und dann ist die Frage, warum nicht? Also es ist doch natürlich, wenn ein Verwandter, ein Freund, ein Freundin, ein Geliebter, wenn jemand eine eng verwandte Person stirbt, dann klagen ist nicht das Wort. Was ist?
Trauern.
Ja, trauern. Man trauert, das ist natürlich. Wir sagen, das ist natürlich. Und dann Krishna sagt, eigentlich es ist nicht ganz richtig, nicht ganz nötig zu trauern. Warum nicht? Weil der Person, der fortgegangen ist, ist eigentlich nur fortgegangen. betrauern es nicht, wenn jemand von Berlin einen Ausflug nach Italien macht. Vielleicht schon. Weil wir denken, ich möchte gerne nach Italien. Aber das ist eine andere Art von Trauer. Yeah. Na, wir wissen, er oder sie ist ein Zeit lang weg und wird zurückkommen. Ähnlicherweise, sagt Krishna, der eigentliche Selbst ist nur fortgegangen. Er wird in anderen Versen der Person als Dehi beschreiben. Deha bedeutet Körper. Dehi ist derjenige, der einen Körper besitzt. Oder Dehin. Im nächsten Vers Dehi Naha. Das Pluralform. So, in diesem Vers von heute, Krishna sagt es ziemlich eindeutig, auf interessante Weise macht er diesen Punkt, dass die Seele stirbt nicht. Und zwar, um seinen Punkt zu betonen, macht er es ganz grafisch. Arjuna, du und ich und all diese Könige, weil es war Könige, die gerade dort waren zu der Zeit, mit anderen Worten, alle Personen, wir na tu eva aham asam. Na-asam, es ist ein Doppelnegativ. Niemals gab es eine Zeit, dass ich nicht existiere. Das ist ein bisschen, okay. Es gab niemals eine Zeit, dass ich nicht, okay, das heißt, dass es immer gab eine Zeit, dass ich existiere, nicht? Das ist nur ein bisschen, okay. Na Tom, und du auch, na Ime, und diese, welche diese? Jana Adipa, diese Adipa, Pa bedeutet jemand, der beschützt, so wie Gopala. Und Adipa ist ein überstehender Beschützer. Und Jana bedeutet Menschen. So ein Jana Adipa ist ein Mensch, der über anderen Menschen steht, um sie zu beschützen. Das ist ein König. Natam na ime Jana Adipa. Na, und nicht nur das. Weil wir könnten denken, oder Arjuna könnte denken, oder anderen könnten denken, okay, vielleicht sind wir seit Ewigkeit in der Vergangenheit, aber mit diesem Leben, vielleicht ist es, wenn dieses Leben vorbei ist, wer weiß, vielleicht ist alles vorbei. So, deshalb Krishna sagt, na cha eva na bhavishyamaha. Wir existieren in der Zukunft. Bhavishyamaha. Sarve vayam ataha param. Also, ataha kann man so verstehen. Also, wir werden auch hiernach weiter existieren. Interessant hier ist, dass Krishna setzt sich gleich mit Arjuna und mit den Königen in diesen einen Aspekt. eins, was wir alle in, wie sagt man, in common, gemeinsam. Alles, eins, was wir alle gemeinsam mit Krishna haben, ist, Krishna ist ewig, wir sind auch ewig. Cool. Und, aber, einer mag denken, okay, Krishna ist ewig, wir sind auch ewig, aber wir sind ewig, wenn wir mit Krishna zusammen schmelzen. Einschmelzen?
Verschmelzen.
Das klingt noch schlimmer. Verschmelzen. Und deshalb sagt Krishna hier, du und ich und diese Könige, also wir sind Individuen. Wir waren Individuen in der Vergangenheit, wir sind Individuen jetzt, wir werden Individuen in der Zukunft werden. Ja. Und das wird Krishna dann auch weiter erklären in weiteren Versen. Das Thema in diesem Teil vom zweiten Kapitel wird Krishna am Ende erklären. Was ich jetzt dir erklärt habe, nennt man Sankhya. Sankhya ist ein technischer Begriff, das bedeutet etwa Analyse. Es kann auch einfach Zählen bedeuten. Und, aber hier bezieht sich der Begriff auf das Unterscheiden zwischen das, was zeitweilig ist, der Körper, und das, was nicht zeitweilig ist, die Seele. Und Krishna will es ganz klar unterscheiden und daraus diese Schlussfolgerung ziehen. Deswegen, weil es diesen Unterschied gibt, kannst du deine Pflicht erfüllen, weil deine Pflicht als Krieger ist es, in diesem Kampf zu kämpfen. Und es wird dabei kein Verlust geben. Es wird kein Verlust. Nicht nur kein Verlust, sondern es gibt große Möglichkeit, dass du, Arjuna, einen großen Gewinn bekommst. Entweder dieses Königreich oder wenn du umgebracht wirst, hast du offene Tür zu dem himmlischen Bereich. Svarga. Svarga Dwaram Apavritam. Apavritam, der Dwara, der Tor zum Himmel wird weit aufgemacht werden, finde ich. Ja. Naja, aber Arjuna hat schon vorhin gesagt, ihm ist es uninteressant, dass er weder Königreich noch solch Gewinn bekomme. Er sagt nicht extra, dass er möchte nicht nach Svarga, aber ungefähr gibt es diese Idee. Okay, gut. Das Thema ist aber auch offensichtlich über was wir in Deutsch Reinkarnation nennen. Reinkarnation ist ein etwa gängiger Begriff heutzutage, oder nicht? Manchmal wird es in lustiger Weise erwähnt. Ja, ich in meinem letzten Leben war bestimmt dies, das oder jenes. Aber Krishna hier meint es ganz ernst. Und man könnte sagen, es gibt einen anderen Zusammenhang hier oder ja, einen anderen ungenannten Zusammenhang. Und das ist wie ihr vielleicht wisst, unter den buddhistischen Traditionen wird es oft gesagt, obwohl das eigentlich ein Thema der Debatte ist. Es wird oft gesagt, dass Buddhisten sagen, es gibt keine Seele. Ja? Sowas wie eine ewige Seele, sorry, gibt's nicht. Ja, das ist eine Behauptung von vielen Buddhisten, obwohl sowohl die Gelehrten in den Tradition der Buddhismus als auch gelehrten Buddhisten, als auch Akademiker, die sich auf Buddhismus spezialisieren, sagen, dass das ist eigentlich nirgendwo 100% festgelegt, dass das der Position von Gautama Buddha war. Zunächst einmal weiß man überhaupt nicht, was er meinte, weil es war 200-300 Jahre später, die etwas niedergeschrieben wurde von seinen Aussagen. Jedenfalls, was war seine Aussagen über Seele, ob es eine ewige Seele gibt? Normalerweise wird es behauptet, ja, es gibt Indizien, dass er meinte, es gibt keine. Warum würde er sowas Komisches sagen? der Logik ist, weil Buddhismus fängt an mit einfaches Punkt. Dukkha, wir leiden. Warum leiden wir? So heißt es unter dieser Philosophie oder dieser Verständnis von Buddhismus. Wir leiden deswegen, weil wir letztendlich denken, ich existiere. Wenn ich aber von dieser Illusion loskommen würde, dann würde ich frei sein von Leiden. Das heißt, es würde kein Ich mehr geben zu leiden. Ja. Also, Krishna will diese Vorstellung ein für alle Mal widerlegen. Und so sagt er in ganz großen Buchstaben, es gibt eine Seele, diese Seele ist ewig, wir sind Individuen und ich auch, Krishna sagt, ich bin auch eine individuelle Seele. Später wird er von den Unterschieden zwischen er und die Lebewesen sprechen. Gut, nun wollte ich ein bisschen weitergehen mit diesem Konzept von Reinkarnation, weil nicht jeder ist davon überzeugt, nicht jeder, wenn er oder sie liest die Bhagavad Gita, denkt, okay, dann muss es so sein. No, es gibt Zweifel. Und zwar gibt es vier Arten von Zweifeln in Bezug auf das Konzept Reinkarnation zusammen mit dem Konzept Karma, der, die, das Karma. Also nicht. Das Karma, die Bhagavad Gita. Okay, sind wir bereit? Wollen wir jetzt so hineingehen in diese Gedanken?
Ja.
Gut, zunächst einmal gibt es das Problem des Erinnerns. Viele würden sagen, wenn ich vor dieses Leben gelebt habe, warum habe ich das Ganze gar vergessen? Ja, das ist für manche überzeugen, dass es also kein vergangenes Leben gäbe. Aber lass uns ein bisschen über Erinnerung überlegen. Was ist eigentlich unsere Erinnerungsfähigkeit und Kraft? Was können wir erinnern von unserer frühen Kindheit zum Beispiel? Wir wissen, dass wir kleine Kinder waren. Darüber haben wir keinen Zweifel. Aber was erinnern wir von unserer Kindheit? Es ist ein interessantes Gesprächsthema, um jemanden für einen Icebreaker, wie sagt man? Icebreaker. Ja. Icebreaker. Icebreaker. Okay. Wenn du mit Leuten bist, die du so nicht kennst, wirst du zum Reden kommen, dann frag mal, was ist die allerfrühste Erinnerung, die du hast in deinem Leben? Interessante Antwort bekommen. Bei manchen ist es traumatisch, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Der Punkt ist, glaube ich, ziemlich einfach. Unsere Erinnerungsvermögen innerhalb dieses Lebens ist sehr schwach. Was habe ich vor einer Woche um die Zeit genau gemacht, weiß ich nicht mehr. Ich habe eine vage Ahnung, aber Erinnerung. Erinnerung ist natürlich sehr mysteriös. Wir haben alle Erfahrung, dass plötzlich erinnern wir etwas, was wir überhaupt nicht angedacht haben. Über Jahre kommt eine Erinnerung hervor. Manche behaupten mit voller Überzeugung, dass sie auch an ihre früheren Leben erinnern können. Sind welche von euch vielleicht solch jemand? Ich nicht. Nicht so. Ja? Schon? Ja? Okay. Interessantes Phänomen. Und davon wird vieles geschrieben, wird viel geforscht und so weiter. Aber man muss es sagen, ganz strikt philosophisch gesehen, all diese Beweise, die Leute, von denen Leute sprechen, von Erfahrung, sind strikt gesehen nicht voll entscheidend. Aber ich will nicht da reingehen, ich will nur diesen Punkt machen, dass die Erinnerung, dass Zweifel, dieser Zweifel, dass es gibt keine vergangenen Leben, deswegen, weil ich kann es nicht erinnern, ist einer von diesen vier Gründen des Zweifels. Okay? Aber es gibt auch Möglichkeit, darüber zu sprechen. Damit verknüpft aber ist die Frage von Karma. Und das bringt uns zum zweiten. Und ich weiß nicht, wie man das in Deutsch übersetzt. Proportionality. Proportionalität.
Verhältnismäßigkeit.
Ja, das ist besser. Verhältnismäßigkeit. Das Verhältnismäßigkeitsproblem. Das Verhältnismäßigkeitsproblem lautet etwa, ja, wieso sehen wir, dass manche Personen leiden in so großem Maß? Könnte es kann man das sagen? Kann man glauben? Muss man glauben, dass sie so in der Vergangenheit gehandelt haben, um diese solche Leiden, die sie jetzt erfahren, verdient zu haben? Und viele werden sagen, also nein, wenn ich manche sehe, meistens geht es um Kinder, kleine Kinder, wenn Kinder sehr groß leiden, beziehungsweise wenn sie sterben, so, dann denkt man, sie haben es doch nicht verdient. Nun aber, man mag andersrum sagen, dass wir können nicht von uns aus diese Proportionen, wie sagt man, to judge, beurteilen. Ja. Wir sind nicht in einer Position, dass wir sehen können, was getan wurde in der Vergangenheit. Nun, ein Teil von diesem Erinnerungsproblem vom ersten Zweifel ist eben das. Wenn ich jetzt leide, deswegen, weil ich etwas in der Vergangenheit falsch gemacht habe, aber ich erinnere nicht, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, was nutzt dann diese Strafe in der Gegenwart? Man soll denken, man wird bestraft im Wissen, für was man bestraft wurde. Hier wurde ein Beispiel gegeben. Vielleicht passt es gerade in Berlin an einem Samstagabend, meinetwegen, gibt es sehr viele und aktive Kneipen. Und es gibt viele, die diese Kneipen besuchen, und es wird bestimmt welche, die sehr viel trinken werden. Und es könnte sein, man hofft, dass es nicht passiert, aber es könnte sein, dass einer davon in diesem ganz besoffenen Zustand dann Auto fahren würde und dann mit seinem Auto einen Unfall hat, in dem er eine Person umbringt. Nächsten Morgen kann diese besoffenen Person an nichts erinnern, weil er so betrunken war. Er wurde bestraft, es wurde bewiesen, dass er war der Täter, sagt man, und so wurde er bestraft. Es ist möglich, dass diese Person dann akzeptieren würde, ja, okay, ich habe jetzt etwas ganz Dummes gemacht und ich nehme die Verantwortung dafür, obwohl ich nicht erinnere. Und andersrum, man fragt sich, warum erinnern wir nicht? Warum gibt es keinen besseren Mechanismus, dass wir unsere Vergangenheit erinnern? Dann würden wir doch besser lernen, oder nicht? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, weil wenn wir wirklich alles erinnern würden, nicht nur vom letzten Leben, sondern von Leben davor und davor und davor und davor und tausend Leben und Millionen von Leben, da würden wir dastehen und nichts mehr in diesem Moment nicht mehr funktionieren können, weil da ist zu viel Erinnerung von der Vergangenheit. So, Erinnerung, Proportionalität, wir hatten einen anderen Begriff.
Verhältnismäßigkeit.
Drittens haben wir das Problem der freie Wille. Das ist eine große Debatte in der Philosophie. Inwieweit, wenn überhaupt, haben wir freie Wille? Freies Willen? Freie Wille? So, der Purva Paksha, heißt es in Sanskrit, der Argument gegen ewige Seele und Karma und Reinkarnation. Ein Purva Paksha heißt wie folgt, etwa, wenn es stimmt, dass es diese Mechanismen gibt von Karma und Reaktionen auf vergangenen Reaktionen und so weiter. Wenn es das gibt, dann heißt es, dass es absolut kein Platz für freie Wille gibt. Dass es ganz und gar mechanisch abläuft. Was immer wir denken, dass wir denken, ist nur, wir denken es nur, weil wir etwas davor gedacht haben oder getan haben oder und so weiter. Es ist eine endlose Reihe von Momenten, von Events.
Ereignisse,
ja. Und also wir denken, es gäbe freie Wille, nur es ist uns erlaubt zu denken, dass es freie Wille gibt, aber eigentlich gibt es nicht. Sorry. So, sagt der Purva Pakshin, muss es doch heißen, wenn es Karma Reinkarnation gibt. Weil andersrum, die andere Möglichkeit ist, dass es freie Wille gibt. Wenn es aber freie Wille gibt, dann wie kann man von Karma sprechen? Dann gibt es kein Mechanismus. Dann würde solch ein Mechanismus dazwischen kommen, zwischen unserer freien Wille. Also entweder oder. Also muss es weder noch geben. Es, weder Reinkarnation noch freie Wille. Also das ist die Purva Paksha Argument. So, gibt es freie Wille oder nicht? Das ist ein Thema der Bhagavad Gita. Inwieweit gibt es freie Wille? Im 18. Kapitel wird Krishna das erklären, dass es eigentlich fünf Faktoren gibt. Adhishtanam tatakarta karamam chakritak vidha vividas chakritak cheshta daivam chaivatra panchamam. Und ein Faktor ist unsere freie Wille. Aber das ist nur einer von fünf Faktoren. Und wie, okay, wenn es das gibt, wenn es freie Wille gibt, dann wie funktioniert Karma? Dann kann man anfangen zu sehen, dass Karma funktioniert als Lehrer. Und dass er, so wie ein Lehrer in der Schule, er sieht, wie der Student handelt. Und je nachdem, nach seinem Handeln, reagiert er, gibt er neue Lehre, neue Lektion. Okay, und das vierte Problem, Deutsch. Beweisfähigkeitsproblem. Ist das ein Begriff?
Ja.
Ja? Auf Englisch heißt es Verifiability. Wie kann man in der modernen Wissenschaft, man sagt, etwas ist wissenschaftlich, nur dann, ein Behauptung ist nur wissenschaftlich, wenn es zumindest in Theorie oder potenziell widerlegbar ist durch neue Beweise, durch durch neue Evidence. Falsifiability, sagt man. Aber in diesem Fall, wie ist es zu beweisen, wenn es heißt, wir können von der Vergangenheit nicht erinnern, und wer von uns weiß, was für uns am Ende dieses Lebens passiert? Wir können also mit unserer, mit all, was zu uns gegeben wird, nicht 100% beweisen, dass es das gibt. Ja. So ein, alles, was wir haben, ist, was Krishna uns sagt. Für manche ist das genug. Man könnte sagen, das ist der Unterschied zwischen ein geweihter Krishna und jemand, der sagt, vielleicht hat er recht und vielleicht nicht. Aber Krishna erlangt, selbst Krishna erlangt nicht, dass wir ihn einfach akzeptieren. Und deshalb wird er weiter Vergleiche geben, um es nicht 100% zu beweisen, sondern um es plausibel zu machen. Plausibel. Das ist, was Krishna im nächsten Vers eigentlich machen wird. Weil Krishna wird sagen, ebenso wie in diesem Leben haben wir die Erfahrung von Kindheit zu Jugend zu Alter, unser Körper wandert. Wir haben alle die gleiche Erfahrung, dass wir die gleiche Person sind. Buddhisten würden sagen, nein, ich bin nicht die gleiche Person von vorher. Nicht mal von letzten 10 Sekunden bin ich die gleiche Person. Das ist klassisches Buddhismus. Aber wenn jemand, wenn ein Buddhist ein, wie sagt man, ein Crime, ein Verbrechen machen wurde und dann ins Gericht, vor Gericht gebracht wurde und der Richter sagt, Herr so und so, Sie haben letzte Woche dieses Verbrechen gemacht, es wird der Buddhist nicht viel helfen zu sagen, nein, Herr Richter, das war jemand anders. Das war jemand vor einer Woche. Ich bin eine ganz andere Person jetzt. Sorry. Das wird Ihnen nicht helfen. Also im normalen Verständnis, wir erfahren, ich bin der gleiche Person, die ich war vor so und so viel Tagen, Wochen, Jahren und so weiter. Diese Erfahrung von Konsistenz, kann man sagen, dass ich der gleiche Person bin. Krishna sagt, es ist plausibel, dass wir weitergehen werden, ebenso wie wir jetzt in diesem Leben sagen. Nun mag man sagen, der Vergleich ist begrenzt. Und zwar deswegen, weil Sterben ist doch anders als Kindheit zu Jugend zu Alter. Ja, das stimmt. Wenn dieser Körper stirbt, das ist bestimmt eine wesentliche End als auch Änderung. Aber Krishna lädt ein zu einem plausiblen Vorstellung. Stell mal vor, dass so wie wir in diesem Leben immer der gleiche sind, so wird es weitergehen. Aber dabei ist für uns auch zu verstehen. Hier ist kein positivistischer Beweis für Reinkarnation und Karma. So, was sollen wir denken? Zunächst einmal, wir verstehen, und dieser Punkt kommt aus einer philosophischen Tradition Indiens, der heißt Mimamsa, oder manchmal Purva Mimamsa. Dort heißt es, es gibt Dinge, was wir erfahren können in diesem Leben mit unseren Sinnen und von dem wir behaupten können, dass wir ein gewisses Wissen haben. Und es gibt Dinge, wie wir, dass wir in gewissem Sinne behaupten können, wir wissen das durch unsere mentalen und intellektuellen Überlegungen. Also es gibt Logik. Wir können vieles verstehen in diesem Leben. So vieles. Aber, heißt es in dem Amsa, es gibt Dinge, die wir niemals verstehen werden mit unseren begrenzten Sinnen und unserem begrenzten Gehirn. Wir sollen also nicht allzu stolz sein über unsere Fähigkeiten. Selbst wenn wir noch so viele zusammenkommen und zusammen etwas forschen, wir können, heißt es in Mimamsa-Philosophie, wir können noch so viele Menschen zusammenbringen, noch so viele zusammen etwas forschen, noch so vieles philosophisch untersuchen. Dennoch wird es immer eine Grenze geben und es wird eine Realität geben jenseits dieser Grenze. Dafür gibt es Veda. Veda und ganz spezifisch, was Veda gibt, was wir sonst nicht bekommen, heißt es in strikt gesehen Purva Mimamsa, es gibt Dharma. Dharma ist das, was uns zunächst einmal erklärt, was wir sind, und dann erklärt uns deswegen, weil wir wissen, jetzt wissen wir, was wir sind. Nun, was sollen wir machen? Oh, wir sind spirituelle Seelen. Joy! Was soll ich machen? Weiter Fernsehen schauen, weiter in der Kneipe gehen. Nein! Wir sollen Dharma praktizieren. Und das ist, was Krishna erklärt hier. Gut, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Zu viel gesprochen, zu wenig gehört. Vielleicht habt ihr einen weiteren Punkt oder Frage. Wir haben nur den ersten Teil der Erläuterung besprochen, aber vielleicht ist eine Frage oder so. Ja, Hare Krishna.
Der freie Wille ist ja nicht die Entscheidung zwischen Ja und Nein.
Hm.
Also zwischen Krishna dienen und Krishna nicht.
Ja. Yeah.
Habe ich das richtig verstanden?
Ein guter Punkt, das wird manchmal so ausgedrückt. Dazu, ich würde es nicht ganz so vereinfachen. Man könnte sagen, das ist das Wesentliche, was wir entscheiden. Aber dennoch können wir einiges. Wenn wir entscheiden, wir wollen Krishna dienen, dann können wir vieles entscheiden, wie wir Krishna dienen werden. Es gibt viel Platz für Kreativität. Ja? Und das beweist auf Individualität auch. Der eine mag Krishna so dienen, und die andere möchte aber Krishna so dienen. Und Krishna freut sich auch, der eine so und der andere so, schön. Und heute mag man denken, heute werde ich dies für Krishna tun, und morgen wirst du das gleiche, du wirst Krishna noch dienen. Aber du hast eine frische Idee. Wenn ich das so machen würde, dann könnte das besser gehen. Das ist Krishnas, gibt dir freie Wille. Wenn wir, andersrum, wenn wir sagen, ich will nicht Krishna dienen. dann heißt es im Rahmen dieser Philosophie der Sankhya, wo es die drei Gunas gibt, ne? Je tiefer man unter den Erscheinungsweisen, den Gunas, unterworfen ist, desto weniger Freiheit hat man. In Tamaguna gibt es sehr wenig, was man frei entscheiden kann. Rajaguna etwas mehr, Sattvaguna viel mehr, weil unsere Sicht in Sattvaguna ist teilweise erleuchtet. Es heißt Leuchtung, Sattva heißt Leuchtung. Und andersrum, Tama heißt Dunkelheit. Wenn dieser Zimmer ganz und gar dunkel ist und wir haben kein Licht, sind unsere Fähigkeiten sehr begrenzt, was wir machen können. Ja. Yes.
Du hast uns vier Zweifel gegeben. Jetzt können wir vielleicht schon nochmal die gleiche Zeit sprechen. Wie kann man diese Zweifel auflösen? Oder was,
ja.
Was ist diese, geht das kurz? Irgendwie? Also,
well, ich habe ein bisschen an. Ich habe sie ein bisschen angetastet, sagt man. Es ist ein größeres Thema, aber die Erinnerung ist zunächst einmal zu überlegen, inwieweit ist meine Erinnerungskraft da in diesem Leben. Also zu sagen, weil ich mein letztes Leben nicht erinnern kann, deswegen gibt es kein Leben vor dieses Leben, ist falsches Logik. Es kann immer noch die Möglichkeit geben, obwohl ich nicht erinnere. Okay. Zweitens war dieser Vergleich, Proportion, Verhältnis. Verhältnismäßigkeit. Ja, die Verhältnismäßigkeitsfrage. Ja, da ist ein ähnliches Argument. Wir können nicht sehen. Es ist also genauso möglich, dass jemand in der Vergangenheit etwas gemacht habe, wobei es eine ermessene Strafe dafür gibt, als nicht. Und sobald man sagt, das ist nicht ermessen, dann muss man wirklich fragen, wieso leidet diese Person auf diese Weise? Dann ist die Frage noch schärfer. Warum leidet man? Warum leidet diese Person? Warum genießt jene Person? Wenn wir sagen, kein wir schließen aus diese Verständnis von Karma. Und dann wollen wir alles erklären. Dann versucht man nicht etwa zu erklären, sondern versucht man alles in diesem Leben gleich zu machen. Das heißt, wir werden jetzt unsere Gesellschaft so organisieren, sodass keiner zu viel leidet und keiner zu viel genießt. Wir werden alle wir werden alles so organisieren, dass alle sind gleichmäßig. Und ja, inwieweit wird das jeweils passieren? Okay. Und dann das dritte war freie Wille. Oh, Objection.
Sorry, ich habe noch eine Frage zum.
Vielleicht kann ich noch dies. Wir hatten noch zwei Punkte hier. Und dann. Freie Wille. Es gibt diese Entweder-Oder Vorstellung. Und in beiden Fällen ist es nicht zufriedenstellend. Wenn es keine freie Wille gibt, okay, dann gibt es vielleicht der Gesetz des Karmas. Aber damit sind wir nicht zufrieden. Es muss doch freie Wille geben, weil es gibt, zunächst einmal, weil es gibt Verantwortung. Wir haben ein Konzept von Verantwortung. Dafür gibt es Gesetze und so weiter. Und andersrum, wenn wir sagen, es gibt freie Wille, dann muss es aber kein Gesetz des Karmas geben. Das ist aber auch nicht zufriedenstellend. Und so, was benötigt wird, ist eine verfeinerte Form von Verständnis von Karma. Das war mein Punkt. Das Karma ist ein Vorgang des Belehrens, was eine Person dahinter hat. Und diese Person kann reagieren, je nachdem, was am besten für eine Person ist. So ist es nicht mechanisch. Und dann zu dieser Verifiability.
Beweisfähigkeitsproblem.
Dazu würde ich sagen, es gibt Graden von Skepsis. Es gibt eine Tradition der Skepsis, der zu den Griechen zurückgeht. Und das ist ein großes Thema, inwieweit und wie das funktioniert. Es gibt also extreme Skepsis. Das bedeutet, man kann wirklich nichts glauben. Man kann nicht glauben, dass die Sonne morgen aufgeht. Man kann keine Person glauben und so weiter. Und dann gibt es anderen Graden von Skepsis. Was ich sagen wollte ist, es ist plausibel nach den Argumenten, das Krishna gibt, dass es Reinkarnation gibt und dass es Karma gibt, dass die auch zusammengehören. Und nicht nur ist es plausibel, sondern auch, dass es ein ganzes System gibt, nämlich vedisches Wissen, was besagt, dass es gibt Grenzen an das, was wir wissen können, und dennoch gibt es eine Behauptung, es gibt ein Wissen, was wir jenseits dieser Grenzen bekommen können. dann sind wir zurück mit Krishna und Bhagavad Gita. Und dann können wir einfach sagen, gut, Krishna sagt es, warum soll ich das nicht glauben? Ich werde das ernst nehmen. Selbst mit ein bisschen Zweifeln werde ich es zunächst einmal annehmen, dass es möglich ist. Und ich werde weiter hören, was Krishna sagt. Und wenn alles, was er sagt, Sinn macht und mehr Sinn macht, ja, dann werde ich mich erlauben, davon überzeugt zu sein. Okay? Yes. Frage.
Ich habe eine Frage zur Verhältnismäßigkeit des Leidens, wenn man sich zum Beispiel, natürlich, wenn man sich nicht daran erinnern kann, was man vorher gelebt hat, vorher getan hat, um zum Beispiel ein gewisses Leiden zu verdienen, wie zum Beispiel Krankheit.
Ja.
Wenn das Karma ein Lehrer sein soll, verstehe ich es bei wiederkehrenden Problemen, Leben treten, aber bei gewissen permanenten Sachen, wie zum Beispiel Krankheit, wie kann man daraus, also es scheint mir bei manchen Dingen unmöglich, etwas daraus lernen zu können, wie es jetzt besser geht, egal wofür es.
Ja, ja. Ja, guter Punkt. Hier würde ich sagen, die ist die große Lehre Krishnas, nämlich, er sagt es später, Dukalayam Vashashvatam. Dass diese Welt ist letzten Endes ein Platz des Leidens und Ashashvatam, es ist vergänglich. Und damit ist aber auch gesagt, es gibt einen Zustand des Nichtleidens und des Nichtvergänglichseins. Und der Lektion ist ganz gleich, wie lange wir im Komfort in diesem Leben leben mögen, dennoch, es wird eine Zeit geben, wo es vorbei wird. Und das wollen wir nicht. Keiner will sterben, doch wir müssen, das ist, als Menschen haben wir dieses Bewusstsein. Man weiß nicht so genau, was Tieren für Bewusstsein haben bezüglich Tod. Die haben Angst, Furcht vor, angeblich vor dem Tod. Aber wir können es vor uns sehen und wir wissen, das wollen wir nicht. Und so das ist der endgültige Lektion. Wenn wir diese endgültige Lektion verstehen, dann wollen wir anfangen mit das Praktizieren von Yoga im Sinne, was Krishna gibt in der Gita, nämlich, dass wir eine endgültige Lösung finden zu diesem Wiederholung von Geburt und Tod. Zum ewigen Leben, ewige Frieden. Yad gyatva na punarmoham evam yasasi tatvata. Dann werden wir frei von Illusion sein. Yad gyatva na nivartante tat dhamma paramam mama. Dann wird man zu Krishnas Bereich gelangen. Das sagt Krishna in der Gita. Ja. So, das ist. Und wenn man spricht von Lektionen, wir lernen, oh, ich soll das und jenes nicht tun, oder ich soll das und jenes anders tun und so weiter. Aber Krishna erklärt im nächsten Kapitel, Kim karma kim akarmeti kavyo api atramohita. Er sagt, das des Handelns und des Nichthandelns und welche ist welche, ist eigentlich sehr schwierig zu verstehen. Und was gewünscht ist, ist, dass man einmal ein für alle Mal frei von Karma wird. So, das ist der größere, wesentliche Lektion. Ist das, macht das Sinn?
Nicht ganz. Mir fehlt noch dieser Punkt, oder ist es überhaupt wichtig zu verstehen, inwiefern das Leiden, das man in seinem Leben hat, wichtig ist, warum es da ist, um es loszuwerden? Vieles ist für mich plausibel, wenn ich weiß, das und das läuft falsch, weil ich das und das einfach falsch gemacht habe.
Ja.
Aber für viele Dinge, die viel größere Belastungen manchmal sein können, kann ich mir nicht erklären, wie ich oder jemand anders das verdient hat, erstmal das, aber auch, was soll man daraus lernen? Wie soll man damit bitte umgehen, es etwas besser zu machen, wenn es alles nur schwerer macht? Also wenn es diese Art Leiden ist, dass nichts beantwortet und man einfach nicht weiß, warum.
Ja, ein Beispiel, Srila Prabhupada, der unsere Erläuterung der Bhagavad Gita gibt. Manchmal hat er das Beispiel von Gefängnis gegeben. Er sagt, dass diese Welt kann man mit einem Gefängnis vergleichen. Ein Gefängnis mag verschiedene Graden von Es mag, wie sagt man, Isolation Ward geben. Und es gibt, wo habe ich das gelesen? Es gibt welche, in Norwegen gibt es Gefängnisse, wo die Gefangene tagsüber rausgehen können. Die müssen nur abends zurückkommen. Sie müssen im Gefängnis übernachten. So ungefähr läuft das. Das ist ein sehr lockeres System. Und eigentlich in England gab es auch früher im 19. Jahrhundert, Charles Dickens hat einen Roman darüber geschrieben, dass für die Schulden, Menschen mit Schulden, sie wurden im Gefängnis, gab es auch in Deutschland?
Ja.
Yeah. So, die mussten im Gefängnis leben, aber tagsüber dürfen die raus. Okay, so das ist Gefängnis, aber nicht so schlimm. Und dann gibt es diese anderen Extrem, Isolationshaft und so weiter. Aber der Punkt ist, das ist alles Gefängnis. Man will frei werden vom Gefängnis, man will sein Leben weiterführen. Und der Vergleich ist damit zu sagen, das Leben, auch wenn es ganz scheinbar ganz gut läuft, auch wenn wir gut handeln, sind wir gebunden, sind wir bestraft. Und so heißt es, frei von Karma zu werden, bedeutet auch frei von guten Karma. Frei von den Reaktionen auf unser gutes Handeln. Das ist ein bisschen schwierig zum ersten Mal zu greifen, aber darum geht es in Bhagavad Gita. Frei von allem Karma zu werden. Und so gibt es, okay, war die Frage ist, wie soll ich daraus lernen, wenn es so extrem ist? Wie soll ich daraus lernen, wenn es so weit ist, dass dieser Körper auseinanderfällt, was weiß ich, von irgendwelcher Krankheit? Wir lernen zunächst einmal von Beispielen, von Personen, Yogis, die gezeigt haben, dass sie ein Bewusstsein erreicht haben, wo sie wirklich bereit sind, den Körper aufzugeben, eins für allemal. Und es gibt welche, die das zeigen. Ja. Aber unsere Kultur lehrt uns andersrum. Das ist das Problem. Unsere Konsumkultur lehrt uns, man soll so lange leben wie möglich, man soll so viel genießen wie möglich, man soll gut sein, so dass man weiter das Leben friedvoll und so weiter leben kann. Aber ja, deshalb sagt Krishna in der Gita, Manushyanam Sahasrishu Kaschit Yatati Siddhaye. Von tausend von Menschen, tausende, gibt es vielleicht einer, der ernsthaft dieses spirituelles Wissen mit diesem spirituellen Wissen beschäftigt ist. Yatatama Isidhanam Kaschimam Veti Tatvata. Und aus jeder Menge solcher, die das wirklich ernst nehmen, Kaschim Mam Veti, dann gibt es vielleicht einer, der mich, Krishna, versteht. Aber das ist nicht, um uns zu entmutigen. Umgekehrt, wir sollten denken, ja, ich mach das. Okay? Gut. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns. Kommt ihr alle zum Ratha Yatra am Samstag?
Ja.
Ja.
Alle wollen Jagannath.
Ja. Und Jagannath kann nicht warten, er kann es nicht mehr warten. Das ganze Jahr steht er hier. Endlich kommt er raus. Ja, sein Wagen. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jagannath Swami ki jai. Lord Premanande.
Jai.
Jai.